Unser Text befindet sich in dem 2. Korintherbrief, Kapitel 6. Er beginnt in Kapitel 6, Vers 14 und geht bis zu Kapitel 7, Vers 1. Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gemeinsam? Welche Gemeinschaft kennt Licht Richtung Finsternis? Welchen Widerhall kennt Christus Richtung Beliar? Oder welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Wie stimmt Heiligtum Gottes mit Götzen überein? Denn ihr seid Heiligtum des lebenden Gottes. So wie Gott sagte, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden ein Volk für mich sein. Darum kommt aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nicht Unreines an, und ich werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, Machthaber über alles. Da wir also diese Verheißungen haben, Geliebte, sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und Heiligkeit vervollkommnen in der Furcht Gottes. In diesen Versen erlässt der Apostel Paulus eine Ermahnung zur Heiligung. Heiligung gehört zum Wesentlichsten in unserem Leben. Gott ist heilig und wir haben heilig zu sein. Wenn wir ihm gehören, will er, dass wir so sind, wie er es ist. Heilig und liebevoll. Liebevoll in der Heiligung, heilig in der Liebe. Heiligkeit und Liebe sind die zwei Pole im Charakter Gottes. Und so sollen wir sein, harmonisch in diesen beiden, Heiligkeit und Liebe. Wir haben also einen sehr praktischen Text vor uns, der gleichsam in die Mitte unseres täglichen Lebens hineinspricht. Wir haben uns befasst mit den ersten zwei Kurzabschnitten in diesem Text. Wir haben uns die Ermahnung selbst angesehen, Vers 14, erster Teil. Wir haben uns die Begründung angesehen, die ernsten Fragen, mit denen Paulus diese Ermahnung begründet. Und wir kommen heute Morgen zur Mitte von Vers 16, zu einer zweiten Begründung für diese Ermahnung. Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Habt keine Gemeinschaft mit dem, womit Gott keine Gemeinschaft haben kann. Wir haben hier eine zweite Begründung, ein zweites Denn. In der Mitte von Vers 14 hatten wir ein Denn, erste Begründung, und jetzt in Vers 16 eine zweite Begründung. Denn ihr seid Heiligtum des lebenden Gottes, so wie Gott sagte. Und jetzt begründet der Apostel dieses Mal mit Zitaten aus dem Alten Testament bis zum Ende des Kapitels. Und die Schlussfolgerung, den letzten Kurzteil, haben wir dann in Kapitel 7, Vers 1. Da wir also diese Verheißungen haben, sollten wir uns reinigen. Wenn dem so ist, dann gilt es, entsprechend zu handeln. Was ist es nun um diese Begründung und die Schlussfolgerung? Wir haben also zwei Kurztexte vor uns für heute Morgen. Denn ihr seid Heiligtum des lebenden Gottes. Die letzte Frage hatte gelautet, wie stimmt Heiligtum Gottes? Heiligtum, noch einmal zur Erinnerung, der Kern des Tempels, das eigentliche Heiligtum im Tempelareal Gottes. Es gehörte manches zu diesem Tempelareal, aber das eigentliche Heiligtum, wo Gott selbst wohnte, war das Heilige und das Allerheiligste. Und so ein solches Heiligtum sind wir. Wie stimmt Heiligtum Gottes mit Götzen überein? Es gab ein Gräuel der Verwüstung einmal, bevor Jesus Christus kam, und es soll noch einmal ein Gräuel der Verwüstung kommen, das heißt, an heiligster Stätte, an der Anbetungsstätte unter Menschen, gibt es ein Gräuel, das heißt, etwas total Entgegengesetztes. Ein König Syriens kommt, macht Invasion in Israel und es gelingt ihm, den Tempel zu erreichen, und er opfert dort ein Schwein auf dem Altar. Furchtbares Bild von dem, das noch kommen soll, was eigentlich schlimmer sein wird. Ein Mensch selbst setzt sich in den Tempel Gottes, was immer das für ein Tempel sein wird, aber er setzt sich in das Heiligtum, die Anbetungsstätte unter Menschen, und gibt sich selbst als Gott aus. Gott ist Mensch geworden, damit wir Gott ähnlich würden. Bei der Sünde handelt es sich umgekehrt. Wir Menschen, die wir nicht Gott ähnlich sind, wollen Gott selbst sein. Gott will unter uns wohnen, aber als heiliger und lebender Gott. Und was hat ein Heiligtum Gottes, des lebenden Gottes, mit Götzen zu tun, mit dem, was vergänglich ist? Nun kann man sagen, ein Mensch, der Antichristus, ist ja lebend, aber er ist vergänglich und insofern ein Götze, etwas Totes. Und was hat das mit einem lebenden Gott zu tun? Nichts und gar nichts. Und Paulus ruft auf, wir haben solches nicht zu dulden in unserem Leben. Wollen wir nicht denken, das sei etwas weit weg? Epiphanias, der König von Syrien, das ist ja schon lange her, über 2000 Jahre zurück liegt das, das ist Geschichte. Das ist interessant, ja, aber das geht uns nicht persönlich an. Der Antichristus ist noch nicht da. Dieses furchtbare Gräuel der Verwüstung, von dem Jesus spricht, ist noch nicht da. Also wir sind dazwischen. Wir sind also frei von diesen furchtbaren Gräueln. Nein. Wir gehören zu den Menschen, von denen diese zwei nur ein Beispiel sind. Wir alle stehen dieser Gefahr, ein Schwein zu opfern, uns selbst zu erheben in der Gegenwart Gottes und uns ihm gleichzustellen. Wir sind alle dazu fähig. Wir sind alle dazu fähig. Eva war dazu fähig, Gott zu widersprechen. Du sagst nein, ich sage eben ja. Du sagst nicht essen, ich werde essen. Du willst Gott auf dem Thron sein, ich werde dich stürzen. Ich werde jetzt tun, was ich will und nicht, was du willst. Hat Eva das so bewusst gesagt? Nein. Aber mit einer Bewegung der Hand hat sie alles das gesagt und in ihr eigenes Herz hineingeschrieben, und ihr Mann hat's ihr nachgetan, und so war es in beider Herzen hineingeschrieben, wie in einen Computer, und der Mensch war jetzt programmiert, und Kain war die Folge. Er dachte ebenfalls wie die Eltern, ich werde tun, was ich will. Und so sind wir alle seitdem. Adam und Eva sind unsere Eltern, unsere Voreltern. Und wir möchten am liebsten unseren eigenen Willen durchsetzen. Egal, was jemand anders denkt und sagt. Wir möchten uns selbst erhöhen. Paulus ruft auf zur Heiligkeit, zur Heiligung, zur Reinigung. Denn ihr seid Heiligtum des lebenden Gottes. Unser Gott lebt in Ewigkeit und bleibt das, was er ist, der allmächtige, oberste Gott. Und dieser Gott will in uns wohnen, und deshalb sollen wir sein Heiligtum sein. Darüber sollte man nachsinnen immer wieder. So wie Gott sagte, Paulus zeigt an, was ich euch sage, liebe Korinther, ist eigentlich ja nichts Neues. Und wenn es auch neu wäre, ich bin ja Apostel Jesu Christi und hätte ein Recht, euch neues Wort Gottes zu geben. Aber es ist in diesem Fall nicht ganz neu, sondern es stand schon so geschrieben. Augustin hat recht. Das Neue Testament ist im Alten verborgen und das Alte wird im Neuen geoffenbart. Die zwei passen zueinander. Das eine ergänzt das andere und das erste bereitete das zweite vor. Es steht geschrieben, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Man könnte vielleicht in beiden Fällen übersetzen, ich werde in ihnen wohnen und in ihnen wandeln, oder umgekehrt, anders, ich werde unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Das griechische Wort, ein sehr kurzes Wort, genauso kurz und so lang wie unser deutsches Wort in, nur mit einem E anstatt mit einem I geschrieben, bedeutet aber etwas mehr als unser deutsches Wort in, kann dieses bedeuten. Und deshalb können wir mit in übersetzen, kann aber auch ein Mittel andeuten, das ist in diesem Fall nicht so, kann unter bedeuten. Lass das Wort Christi reichlich, ja, was soll jetzt gelesen werden? In oder unter? Beides ist möglich. Und ich denke, beides sollten wir aus dem Wort Gottes heraus hören. Danke, Hermann. Wenn das Wort Gottes unter uns reichlich wohnen soll, dann wird es ja zuerst in uns wohnen müssen, nicht wahr? So könnten wir dort übersetzen, in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch und unter euch wohnen. Hier scheint mir, sind beide Präpositionen wieder angebracht, aber wir haben ja zwei Stellen, wo es vorkommt, sodass ich im ersten Fall mit in übersetze und im zweiten Fall mit unter. Also wir lesen noch einmal, ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Nun ist dies eine Verheißung. Ich werde in ihnen wohnen. Das war zur Zeit des Alten Testamentes nicht der Fall. Gott lebte unter den Israeliten, in Israel als Volk, aber nicht in ihnen. Wenn er Wohnung aufnahmen, hier und dort war das nur im zeichenhaften oder vorübergehenden Sinne. Der Geist Gottes, Gott selbst, kommt und wohnt in einem Menschen hier und dort. Josef ist Wohnung Gottes, der Geist Gottes wohnt in ihm. Mose, Josua, Bezalel, der Chef bei der Erbauung der Stiftshütte, seine Werkmeister, seine Gehilfen und so weiter. Es gibt solche Beispiele, aber das war vorübergehend für einen bestimmten Zweck. Es war nicht die Regel. Aber wenn Ezechiel Gottes Prophetie weitergibt, dann heißt es, ich werde meinen Geist in euch legen. Und dann wird er dort bleiben. Jesus sagt, er ist bei euch, also unter den Jüngern, weil Jesus den Geist hat, und er ist unter ihnen, in ihrer Mitte. Aber er wird in euch sein. Und er wird dort bleiben. Er wird bleibend da sein. Das ist die Verheißung Gottes für die Heilszeit, die in der Zeit dieser Welt beginnt und dann hinüberreicht bis in alle Ewigkeit. Das heißt, das, was Gott eigentlich zum Ziel hat mit seinem ganzen Erlösungsplan, das beginnt mit ihrer Erfüllung schon bevor die Welt zu Ende geht. Das heißt, die zwei Welten überlappen. Jetzt muss ich wieder umdenken. Also für euch ist die erste Welt hier links, ja? Die ist geschlossen. Die hat irgendwo einen Anfang, wir ziehen einen Strich, das ist das Symbol für Geschichte, die Chiffre. Irgendwo hat dieser Kreis einen Anfang und irgendwo hat er ein Ende. Diese Welt geht zu Ende. In der Mitte das Kreuz, die Lösung für die Sündenfrage und die Verheißung für den Untergang der Welt. Paulus sagt in Galater 6, Vers 14, ich bin dieser Welt gekreuzigt worden und die Welt ist mir gekreuzigt worden. Mit dem Kreuz kommt Ende der Welt. Das heißt, das Ende der Welt ist angesagt. Diese erste Welt ist ein geschlossener Kreis, hat einen Anfang und ein Ende. Wir leben in dieser Welt, sie ist vergänglich. Aber in dieser Welt, in dieser Zeit, setzt Gott sein Heil hinein. Christus selbst, das Heil, kommt und bringt es zu Wege, trifft Vorkehrungen für unsere Rettung und sendet den Geist, der das Heil nun in die Herzen hineinträgt, am Pfingsttage, kurz nach dem Kreuzereignis. Und dann beginnt die Heilszeit inmitten der Vergänglichkeit wegen der Sünde. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo Unheilszeit und Heilszeit überlappen. Ja? Die Welt ist noch sündig. Unser Leib ist noch nicht bekehrt, noch nicht von der Rettung erfasst. Nur der innere Mensch, aber er ist der eigentliche Mensch. Sodass wir selbst schon Gerettete sind, aber wir leben in einem ungeretteten Gefäß. Wir leben also in dieser Spannung. Gerettet? Ja. Gerettet? Nein. Das heißt, der Leib ist noch nicht gerettet und unsere Umwelt ist noch nicht vom Heil erfasst. Das kommt noch. Sie kennen die Pfingstler gut genug, weil einige von ihnen dabei waren. Ja? Die nehmen uns etwas weg, was wir schon haben und nehmen etwas weg von dem, was kommt und wollen auch das schon uns jetzt geben. Ja? Sodass sie eine Doppeltofferte machen können. Hört sich schön, ja? Ja. Und es ist beides Lüge. Ja? Zuerst muss man das, was man mir offerieren will, von mir wegnehmen. Was ist das? Nun, den Heiligen Geist einmal. Die europäischen Pfingstler, die sind etwas konservativer, die sind nicht so radikal wie die nordamerikanischen. Die nordamerikanischen echten Pfingstler, die sagen, mit der zweiten Erfahrung bekomme ich den Heiligen Geist. Ich bin wiedergeboren, wenn ich mich bekehre, und dann muss ich warten und flehen, auf den Heiligen Geist warten, und dann kommt er. Und für die ist Taufe und Empfang des Heiligen Geistes dasselbe. Nun, das ist biblisch. Dass Taufe und Empfang des Geistes dasselbe ist. Was nicht biblisch ist, ist, dass sie diese zwei Begriffe trennen von der Wiedergeburt. Das ist nicht biblisch. Die europäischen Pfingstler sagen es anders, aber sind genauso inkonsequent und genauso konsequent. Ja? Beides. Die verbinden Empfang des Geistes mit Wiedergeburt. Und das ist biblisch. Und was nicht biblisch ist, sie trennen die Taufe im Heiligen Geist vom Empfang des Heiligen Geistes. Und so sind sie an dieser Stelle unbiblisch. Und in beiden Fällen hat der Feind eine Gelegenheit, hier etwas nachzumachen, das sehr christlich und biblisch aussieht, aber in eine Bindung hineinbringt, irreführt. Und wie gefährlich das ist, ahnen viele Leute nicht. Also, wir leben in einer Zeit, und dann, das ist das Erste, das Zweite ist, dass man uns schon von der Vollendung her etwas jetzt schon geben will. Das hat verschiedene Formen. Die Offerten sind da eine nette Palette von Variationen. Aber dazu gehört unter anderem Heilung, manchmal auch Reichtum und so weiter, Wohlergehen verschiedener Art. Das erst verheißen ist, wenn Jesus kommt, das will man uns jetzt schon geben. Ja? Aber die Bibel sagt, einerseits sind wir im Himmlischen, Epheser 2, Vers 7, wir sind schon gerettet, wir haben schon den Geist Gottes, wir sind schon Tempel Gottes, wir sind schon sein Eigentum, wir sind schon im Himmel gleichsam. Aber wir sind noch gleichzeitig in der vergänglichen Welt. Noch gleichzeitig. Und von dieser Welt her und von unserer vergänglichen Hülle, dem Leib her, seufzen wir. Dieses Seufzen ist uns lästig, das weiß Paulus. Aber er macht darauf aufmerksam, wir, die wir den Geist haben, seufzen. Das ist sehr interessant. Das sollte man sich merken, wenn man ein so schönes Leben im Geist führen will. Wir gerade, die den Geist haben. Ja. Und wenn wir auch voll des Geistes sind und voller Power, wir seufzen. Gerade diese Leute müssen seufzen, sagt Paulus. Das heißt, beides ist da. Wir seufzen in dieser Welt. Aber die Verheißung im Alten Testament ist schon erfüllt. Ich werde meinen Geist in ihr Inneres legen. Das heißt, Gott wohnt schon unter uns. Und in diesem Sinne sind wir auf einer höheren Ebene als Gottes Menschen im Alten Testament. Mit dem Kreuzereignis, das heißt mit dem Kommen Christi, hat Gott etwas Besseres für uns vorgehabt. Wir leben also im Geiste auf einer höheren Ebene als alttestamentliche Gläubige. Die warteten auf das Heil, wir haben es. Und so sagt Paulus, ich werde unter ihnen wohnen, ich werde in ihnen wohnen, ich werde unter ihnen wandeln. Das erleben wir heute. Ihr seid jetzt Heiligtum Gottes, wie damals verheißen war, und jetzt ist es erfüllt. Noch einmal Vers 16. Wie stimmt Heiligtum Gottes mit Götzen überein? Denn ihr seid Heiligtum des lebenden Gottes. Das ist jetzt Gegenwartsaussage. Ihr seid es. So wie Gott sagte, ich werde in ihnen wohnen. Die Verheißung ist bereits erfüllt. Das heißt, mit der Wiedergeburt, mit der Umkehr zu Jesus Christus, kommt Gott und wohnt in uns und somit auch unter uns. Wir können von einem zweifachen Tempel sprechen. Jeder Christ ist ein Tempel, ein Heiligtum Gottes. Und das Kongregat, das heißt die ganzen Gottesmenschen, alle Christen zusammen sind Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Gottes, sodass er in und unter uns wohnt. Ich werde unter ihnen wandeln. Das erinnert an die Offenbarung, Kapitel 1. Jesus wandelt inmitten der Leuchter, inmitten der Gemeinden, inmitten der sieben Gemeinden. Er will in der Mitte sein. Als Jesus auferstanden war, trat er in die Mitte der versammelten Jünger. Dort will er zu Hause sein. Dort will er im Mittelpunkt sein. Das möchte in unserem Fall auch so sein. Und er wird in der Mitte von uns sein, wenn wir versammelt sind, wenn er den ersten Platz individuell in unserem Leben hat. Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und ich werde ihr Gott sein. Das ist etwas Wunderbares. Was heißt es, ein Gott zu sein? Was heißt es, einen Gott zu haben? Viele Völker haben Götter oder einen Gott. Fast alle. In allen Völkern gibt es ein Anbetungsbedürfnis. Aber in fast allen Völkern hat es ein Gottesbewusstsein. Nicht in allen Völkern offenbar, aber in den meisten, allermeisten. Das heißt, das Gottesbewusstsein ist da im Menschen schlechthin. Es gibt Atheisten, Es gibt Antitheisten, aber keine Atheisten, so. Es gibt solche, die gegen Gott sind, aber es gibt nicht einen Atheisten, weil es das nicht gibt, dass es keinen Gott gibt, ja. Es gibt es nicht. Er mag denken, dass es keinen Gott gibt, aber das ist die Offenbarung seines Antitheismus. Das Gottesbewusstsein ist da. Wir haben es in verschiedener Form. Bei den Philosophen haben wir es. Wir haben es bei den einfachsten Religionen, ob das in Afrika oder in Asien ist oder wo immer auch. Wir haben also Menschen, die an einen Gott glauben oder an Götter. Was ist das? Was meint der Jude, wenn er sagt, ich glaube an den einen Gott? Was meint der Moslem, wenn er sagt, Allah sei sein Gott? Es gäbe nur einen und der wäre sein Gott. Was meint der Hindu, wenn er sagt, er hätte seine Götter? Ein Gott ist jemand, der erstens ein höheres Wesen ist. Ein Herr, um es so einfach zu sagen, damit wir zwei H bekommen, ist es leichter zu behalten. Das heißt, wer von Gott spricht, der spricht im Allgemeinen von einem höheren Wesen. Sonst darf er das Wort Gott nicht gebrauchen. Ja. Diese Vorstellung kann sehr verschieden sein, aber höheres Wesen ist der gemeinsame Nenner von allen Gottes Auffassungen. Das heißt, ein Gott ist ein Wesen, das höher ist als der Mensch. Der Mensch ist ihm also unterstellt. Das macht das höhere Wesen zu seinem Herrn. Er gibt sich nicht immer Rechenschaft darüber, aber nimmt er den Ausdruck höheres Wesen in den Mund, dann sollte er diese Konsequenz ziehen. Man hat es mit einem höheren Wesen zu tun, das eigentlich ein Herr wäre. Und das trifft zu für alle Völker. Nun gibt es Menschen, die das ignorieren. Die möchten nicht unter einem höheren Wesen sein und so leben sie autonom, das heißt ohne Gott. Aber irgendwo kommt dann der Moment, wo der Druck des Lebens gleichsam zu viel wird und dann erfüllt sich dieses Sprichwort, Not lehrt zu beten. Nun, eigentlich lehrt nicht Not zu beten. Viele Menschen kommen in Not hinein und lernen gar kein Beten. Aber es kommt immer wieder vor, dass Menschen in der Not beten. Es wird aber die Zeit kommen, wo Menschen dermaßen gegen Gott sind, dass sie auch in der schlimmsten Not, in der Zeit, die so schwierig ist, wie sie noch nie gewesen war, bis in der ganzen Geschichte der Menschheit, dass an jenem Tage Menschen nicht beten, nicht Buße tun, sich nicht zu Gott wenden. Aber man erlebt es jetzt immer noch, dass Menschen, die in Existenznot kommen, beten. Das heißt, sie wenden sich an dieses höhere Wesen. Was ist das? Man erwartet von seinem Gott, dem höheren Wesen, Hilfe. Dieser Gott soll also ein Herr und ein Helfer sein. Ja? Das macht einen Gott aus. Ein Mensch, der einen Gott hat, hat ein höheres Wesen zum Gott und jemanden, der ihm, wenn es mal wirklich darauf ankommt, wenigstens dann helfen soll. Das stimmt. Nun müssen unsere Vorstellungen von diesem Herrn und Helfer jetzt vervollständigt werden und korrigiert werden von der Heiligen Schrift, welche die Offenbarung dieses Gottes ist. Gott ist in der Tat ein echter Herr und ein echter Helfer. Nur zeigt uns die Schrift die ganzen Konsequenzen auf. Was heißt es, wenn Gott wirklich Herr ist? Was heißt es, wenn Gott König ist? Was heißt es, wenn Jesus sagt, das Königreich Gottes gehört den Kindern? Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihre ist was? Das Himmelreich, das Königreich des Himmels oder der Himmel. Es geht um einen König. Was heißt es, wenn ein Königreich Kindern gehört? Oder was heißt es, kleine Herde, bleibe nur treu, denn es ist Gottes Plan, euch das Königreich zu geben. Wie kann man einem Kind oder einem Schaf in der Herde Gottes, also einem Christen, ein Königreich geben? Da merkt man etwas von der Güte des Königs. Wenn Gott Herr ist, dann ist er schon in seinem Herrsein ein Helfer. Das ist nicht getrennt, weder erfahrungsmäßig noch wesensmäßig. Unser Gott ist organisch Herr und Helfer in einem, heilig und liebevoll in einem. Nie so heilig, dass er aufhören würde zu lieben. Und nie so liebevoll, dass die Liebe unheilig würde. Er ist immer beides. Ich werde ihr Gott sein. Jetzt trage man diese ganzen Vorstellungen hinein in diesen Begriff. Ich werde ihr Gott sein. Ich werde dein Herr sein, dein Hirte. Ich werde dich führen. Psalm 23 wird sich dort erfüllen und so weiter. Diesen Gott aber haben wir jetzt. Und er wohnt in uns. Wir sind sein Heiligtum, sein Tempel, in dem er wohnt und in dem er angebetet werden will. Das ist die Aussage dieses Textes. Ich werde ihr Gott sein, war die Verheißung. Und Paulus sagt, diese Verheißung ist jetzt erfüllt. Er wohnt in euch, Korinthern. Ich werde ihr Gott sein und sie werden ein Volk für mich sein oder werden mir ein Volk sein. Mir ein Volk sein, das heißt, sie werden nicht mehr zerstreute Schafe sein. Sie werden ein zusammengehörendes Volk sein, Gemeinschaft haben. Und sie werden mir ein Volk sein, das heißt, sie werden ein Volk für mich sein. Das heißt, wir haben zwei Orientierungen. Zuerst sind wir an Gott orientiert, wir sind sein Eigentum, für ihn da. Und dann die Orientierung zueinander. Das bringt die Liebesgemeinschaft miteinander. Wann kann jetzt die Beziehung zum Nächsten, von der Sepp am Anfang sprach, gesunden? Wenn die Beziehung zu unserem Herrn gesundet, da alles ausgeräumt ist, dann ist der Weg frei, sodass man mit dem Bruder wieder eins wird. Vor Jahren fragte mich ein Bruder, wohl am Schluss eines Dienstes, was ich meinte, sei wohl das größte Bedürfnis unter Christen. Nun, solch eine Frage ist schwer zu beantworten. Ich habe aber über diese Frage nachgedacht. Und immer wieder scheint mir, ist eines wichtig, scheint mir, fehlt einiges bei uns, bei mir und bei uns heute, wo wir so schnell unsere zeitlichen Bedürfnisse erfüllen können. Das heißt, die fünf Sinne, mit denen wir Kontakt haben mit unserer Umwelt, diese können sehr schnell gesättigt werden. Ob das das Auge ist, ob das das Ohr ist, der Tastsinn, Riechsinn, Schmecksinn. Wir können sehr schnell diese Sinne erfüllen, sättigen. Und das bringt es mit sich, dass wir im inneren Menschen insensibel werden. Wir sind gesättigt. Und wenn wir auf dieser Ebene leben, wird der innere Mensch leiden. Es braucht den äußeren Verzicht, um innerlich hungrig zu werden. Das ist einfach eine Wahrheit, eine Existenzwahrheit. Wir können nicht, meine lieben Geschwister, alles haben, was wir wollen. Und dann erwarten, dass wir innerlich Hunger haben werden, Appetit. Irgendwo werden wir bereit sein müssen, beschnitten zu werden. Entweder braucht es weniger Schlaf, weniger Essen, weniger Hören, einmal Stille, ja, weniger zu sehen, in das Kämmerlein gehen, sodass wir nur das Wort Gottes vor uns haben. Irgendwo werden wir uns beschneiden müssen oder uns beschneiden lassen. Denn wir sind organisch eins, nicht nur ein innerer Mensch plus ein äußerer Mensch. Dieser gehört zusammen und der Äußere beeinflusst den Inneren und der Innere beeinflusst den Äußeren. Wir sind ein Mensch. Und wenn wir Hunger haben wollen, Appetit haben wollen, werden wir bereit sein müssen, auf irgendetwas zu verzichten. Jesus lehrt in Matthäus 13, wenn er vom vierfachen Ackerboden spricht, ja, da spricht er von einer Gruppe von Hörern. Die werden schnell ärgerlich, wenn Schwierigkeiten kommen, ja. Die Sorge um das Leben, ja. Die leben im Bereich der fünf Sinne. Das ist jetzt primär. Wenn diese aber gesättigt sind, hat man keinen Platz für den Korn des Wortes Gottes, der gesät wird. Wir brauchen Sensibilität. Wie sagt man das auf Deutsch? Empfindlichkeit. Wie bitte?
Feinfühligkeit.
Wie?
Feinfühligkeit.
Danke. Feinfühligkeit, eine Art geistlicher Empfindsamkeit. Sensibilität ist aber schon allgemein bekannt, sodass es verständlich ist. Wir brauchen ein Feingefühl für den Nächsten. Am Ende von Epheser 4 haben wir dieses Wort Feinfühligkeit. Vers 30 oder es ist 31 heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid. Und dann heißt es, werdet. Wir nehmen uns Zeit, wir sind unter uns, ja. Schlagt einmal auf Epheser 4, die letzten Verse dort. Und wer liest uns den letzten Vers?
Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat.
Ja, das ist wahrscheinlich Luther-Übersetzung, ja?
Ja.
In der Luther-Übersetzung wird dieses Tätigkeitswort, das dort mit seid übersetzt wird, also gern mit so übersetzt. Mit seid oder sei, wenn es persönlich ist, Einzahl, ich bin, er ist und so weiter, das ist das Seinswort. Aber dieses Wort, es gibt zwei Wörter, die so übersetzt werden. Und das eine ist im Griechischen auch das Wort ist oder seid oder und so weiter. Und das andere, das hier steht, ist eigentlich werden. Und das finde ich schön. Seid, wenn wir das jetzt sehr streng nehmen wollten, dann könnte ich mir ein schlechtes Gewissen sehr schnell aufbürden lassen. Ja, aber ich bin nicht, ja? Seid, jetzt sofort. Ja. Aber ich bin nicht. Und dann kann ich in Schwierigkeiten kommen in meinem Gewissen. Ja. So streng ist Gott nun auch nicht. Er will, dass wir heilig sind, aber er gibt uns Wachstumszeit. Und das ist seine Gnade. Denn heilig sind wir, weil Christus unsere Heiligkeit ist. Sodass von daher, dass wir schon angenommen sind, dass wir schon im Himmel sind, dass wir schon Gottes Kinder sind, dass wir schon Gerettete sind, wir sind schon angekommen, wir sind so fertig für den Himmel, wie wir je sein werden. Was unser Sein betrifft, das ist fertig. Wir sind vollkommen vor Gott in Christus. Kraft dessen, dass wir schon angenommen sind, kann Gott es sich leisten, uns Zeit zu geben, das zu werden, was wir sind. Das ist merkwürdig, ja, das ist kein scheinbarer Widerspruch. Ja. Aber denken wir an die kleinen Kinder, die werden, was sie sind. Sie sind Menschen, aber sie sollen Menschen oder Männer und Frauen werden, ja. Sie sind noch am Werden. Und genauso ist es mit uns. Wir sind vollkommen, vollkommene Menschen, aber wachstumsfähig. Und Gott gibt uns Zeit zu wachsen. Werdet heilig. Ich werde ihnen wohnen, unter ihnen wandeln. Ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mir Volk sein. Wir dürfen Werdende sein. Wachsende sein. Ihm ähnlich werden. Werdet feinfühlig. Gott gibt uns Zeit dazu. Herzlich. Fühlt füreinander. Es braucht ein Empfinden. Und weil wir dieses Empfinden nicht von vornherein haben, von zu Hause aus haben wir das nicht. Kinder können sehr lieb sein. Aber jedes Elternteil weiß, Kinder können herzlos, unbarmherzig sein. Undankbar bis dahin aus, weil sie Sünder sind. Und es muss ihnen beigebracht werden, wie das aussieht, wenn man barmherzig ist und so weiter. Kinder können einander behandeln wie die schlimmsten Räuber. Ja? Sie spielen noch Räuber. Ja? Das muss gelernt werden. Und wenn wir Christen werden, dann ist Gott in uns und bringt uns dieses bei. Aber wir sind nicht fertige. Und jetzt gilt es, weich zu werden. Ich werde das harte Herz aus eurem Innern nehmen und euch ein weiches, ein fleischernes Herz geben. Das hat er uns gegeben. Aber das soll jetzt sich ausdehnen und an die Oberfläche kommen. Und wir sollen sensibel werden. Wir sprechen manchmal so schroff, so hart miteinander. Und wir drängen uns vor, prellen uns vor in der Beziehung zueinander. Es gilt, feinfühlig zu werden für den Nächsten. Ein Volk, nicht eine große Schar von Individuen. Das ist die Welt. Individualistisch bis dahin hinaus. Aber mittels Toleranz will man nun eine Art Einheit schaffen, eine ganz neue Einheit. Es wird nicht klappen. Die Einheit muss von innen her geschaffen werden. Im neuen Blut, im geistlichen Blut. Ja. Ihr werdet ein Volk für mich sein, aber ein Volk. Die beiden. Ein Volk und ein Volk für mich, für Gott. Die zwei Beziehungen, die senkrechte und die waagerechte. Darum, Vers 17. Darum kommt aus ihrer Mitte heraus. Drei Forderungen haben wir. Hin zur Heiligung. In Bezug auf die Welt und das Unheilige in der Welt. Kommt aus ihrer Mitte heraus. Nun weiß ja Paulus auch genau, dass dies nicht im absoluten Sinne aufzufassen ist. Sonst sagt er, müsstet ihr die Welt, den Planeten räumen. Ja? Das hat er nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, dass ihr keinen Umgang haben solltet mit Trinkern und so weiter. Dann müsste man eine Insel gleichsam bauen. Das geht nicht. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern wir sollen ein Licht in dieser Welt sein. Fackeln in der dunklen Nacht dieser Welt. Und doch, gerade dabei, wie die schönen weißen Wasserlilien, die im Sumpf wachsen, ja, mitten in einer Welt, die eine Hafenstadt ist wie Ephesus, das Heilige in Ephesus, Epheser 1. Ja. Ephesus war eine Hafenstadt. Ephesus war eine berühmte Stadt des Diana-Kultes, des Götzendienstes. Übrigens, als die Diana starb, hat man den Kult um Diana mit Ephesus verglichen, am Rundfunk. Als ich das hörte, das war allerhand. Aber es war nur zu genau, der Vergleich. Nur zu genau. Es passte zueinander. Das Neuheidentum. Man merkte auch diesen Trend. Man merkte das ganz bewusst. Aber jetzt ruft Paulus dazu auf, Heilige in dieser ephesinischen Welt zu sein. Kommt aus ihrer Mitte heraus. Das heißt, gehört nicht zu ihnen, unter denen ihr euch befindet. Es ist möglich, dort zu sein, wo die Sünder sind, aber so zu leben und so sich zu verhalten, dass man wirklich deutlich macht, ich gehöre nicht zu euch. Das trifft für den Arbeitsplatz zu, für die Schule, für jeden Bereich des Lebens. Das kann der Heilige Geist zeigen. Kommt aus ihrer Mitte heraus. Identifiziert euch nicht mit den Gesellschaftsformen dieser Welt. Lebt in der Welt als Zeugnis, aber geht aus ihrer Mitte heraus. Das trifft für Religion zu, das trifft für die Wirtschaft zu, das trifft für jeden Bereich zu. Aber es gibt immer noch Christen, denen die Augen noch nicht aufgegangen waren für dieses Gebot. Und die bleiben immer noch dort und sind immer noch Bestandteil dieser Gesellschaftsformen. Zweites Gebot. Sondert euch ab. Kommt heraus aus der Mitte und sondert euch ab. Neuorientierung. Weg von den Dingen dieser Welt und hin zu Jesus, hin zum Volk Gottes. Dort ist die Neuorientierung. Und drittens, sagt der Herr, und rührt nicht Unreines an, nicht mehr zurück. Sondert euch ab und bleibt beim Herrn, bleibt beieinander, helft einander. Die Gemeinde ist das Volk des Christen. Dort ist seine Gesellschaft. Dort hat er heilig zu leben, mit anderen zusammen. Mit ihnen zieht er am gleichen Joch, nicht mit den anderen. Was das im Einzelnen bedeutet, darüber sollte man im Konsens sein. Darüber sollte man sich einig sein. Darüber sollte man nachdenken und sprechen. Das kann nicht immer von vornherein so schnell gesagt werden. Rührt kein Unreines an. Da muss ich immer wieder denken, oder da muss ich denken an ein Wort oder einen Ausdruck, der in den letzten Jahren ziemlich verbreitet ist. Es gibt Christenreich Gottesarbeiter, die haben von Berührungsängsten gesprochen und wollten uns neu orientieren. Wir sollten herauskommen aus unseren Gemeindeklicken gleichsam, aus unserem engstirnigen Bereich und sollten unsere Berührungsängste auf die Seite legen und lernen, einen Pfingstler, einen Adventisten, einen Katholischen, einen Lutheraner und so weiter zu berühren. Ja? Berührungsängste. Und darauf habe ich innerlich reagiert. Ich bleibe bei meinen Berührungsängsten. Gerade an dieser Stelle, man will ja nicht Berührungsängste haben, ja, man will ja. Und gerade da hat man den Christen gepackt. Und viele Christen sind umgekehrt. Und ich sage mir, ich bleibe schwach. Ich bleibe bei der Angst. Ich habe Angst, mich zu beflecken. Ich werde bei meiner Berührungsangst bleiben. Ich werde zum Herrn laufen. Und ich will in seiner Nähe bleiben. Und ich will bei den Seinen bleiben. Ich will mich identifizieren mit diesen Leuten. Ja. Wir haben bald einen Bibelbund-Tag in der Schweiz, in Olten. Da will ich einige ernste Fragen stellen. Es wird meine letzte Bibelbund-Tagung sein. Wann wollen wir denn eigentlich einmal die Grenze ziehen? Ja? Wie weit wollen wir noch mitgehen mit der modernen Zeit? Immer wieder heißt es, ja, das sagst du, das sagt der, ja, wir müssen so einen Mittelweg einschlagen. Ja, aber wenn die ganze Gesellschaft, in der wir im Mittelpunkt, in der Mitte sind, ja, wenn die ganze Menschheit sich aber bewegt, ja, die ganze Gesellschaft, dann bewegt sich auch die Mitte. Links wird immer weiter links, beziehungsweise wenn es auf rechts geht, geht es immer weiter, ja. Und ich bin immer in der schönen Mitte, ja, auf dem Mittelweg. Aber die Straße bewegt sich. Wo will ich dann einfach einmal aufhören? Wo soll denn die Grenze ziehen? Wo soll die Grenze sein? Wann will ich mich dann einmal abtrennen von der Welt? Wo soll es denn aufhören mit allem diesem Mitmachen, ja? Wo soll ich dann eigentlich einmal schließlich intolerant werden? Das ist eine Frage, die manche Christen sich nicht stellen. Man sollte darüber nachdenken und darüber sprechen, wie schon gesagt. Darum kommt aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, sagt der Herr. Ich habe das jetzt nicht kontrolliert, aber ich nehme an, dass im Alten Testament hier Jahwe steht. Aber wir haben hier beide Namen, Herr und Jahwe, zu lesen. Wenn das der Fall ist. Jahwe heißt der Seiende, der ich bin, der ich bin und werde sein, der ich sein werde. Der Lebende, der Gott, der Bundesgott, der seinem Volk Leben gibt. Gott ist der Einzige, der Leben in sich hat und es nicht von außen her irgendwo bezieht. Und dieser Gott, der uns Leben schenkt, der kann es sich leisten, uns zu sagen, Hände weg. Ich werde dein Leben sein. Ich werde deine Bewahren sein. Das brauchst du nicht. Wir denken, wir brauchen das. Aber wir brauchen es nicht. Und Herr, weil er Herrscher ist, Herr unseres Lebens. Und rührt nicht Unreines an. Und die Folge, Vers 18, und ich werde euch ein Vater sein. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, sagt der Herr, Machthaber über alles. Soviel ich weiß, bedeutet es nicht Allmächtiger. Pantokrator. Panto, alles. Krator, der Herrscher, der Regierer. Machthaber über alles. Der mein Herr ist und der Herr der Welt, in der ich lebe. Im Studium der Offenbarung ist mir zweierlei wichtig geworden. Jesus ist der Herr seiner Gemeinde, aber dieser selbe Herr und Hirte der Gemeinde, Kapitel 2 und 3, ist der Herr des ganzen Universums, der Natur und der Menschheit. Er regiert in der Natur, es sind ja viele Naturereignisse in der Offenbarung beschrieben, ja? Er herrscht in diesen Naturereignissen und er herrscht in der bösen Welt, die antichristlich wird. Das ist tröstlich. Mein Hirte ist der Schöpfer und Herr der Welt. Und das verleiht mir Trost, dass er mich durch diese gefährliche Welt hindurchbringen wird. Machthaber über alles. Wenn wir uns nicht heiligen lassen, wenn wir uns nicht reinigen lassen, wenn wir uns nicht absondern von den Dingen, die uns beflecken in dieser Welt, was dann? Jetzt müssen wir die Sache einmal umkehren. Was hat Gott gesagt? Und ich werde ein Vater sein. Ich werde euch nicht ein Vater sein. Und ihr werdet Söhne und Töchter mir sein. Ihr werdet nicht Söhne und Töchter mir sein. Das ist die Konsequenz. Das hat zwei Ebenen. Wenn ich überhaupt nicht sein Sohn bin, seine Tochter, dann bin ich kein Christ. Und dazu kann es führen. Wenn ich mich nicht heiligen lasse, kann es so weit kommen, dass die Grenze überschnitten wird und die Rebe wird vom Weinstock zäsiert. Aber es kann sein, dass ich ein Christ bleibe, aber dermaßen unheilig lebe, dass ich in der Praxis nicht diese Sohn-Vater-Tochter-Vater, diese Beziehung genieße. Und Gott kann mir nicht wirklich Vater sein und ich kann nicht wirklich sein Sohn, seine Tochter sein. Es darf sich nicht auswirken, denn das ist ja eine reale, wunderbare Beziehung, die Frucht bringt. Das heißt also, in jedem Fall wollen wir diesen Aufruf zu Herzen nehmen. Werdet nicht zusammengejocht, gespannt mit dem Unheiligen, mit den Ungläubigen in irgendwelcher Art und lasst euch heiligen, trennt euch und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Machthaber über alles, der Herr. Da wir also diese Verheißungen haben, das ist eine Verheißung auch jetzt noch, ich werde euch Vater sein, das heißt, ich werde euch bewahren, sodass ihr meine Söhne und Töchter bleibt. Und ich werde euch gesunden lassen, sodass ihr diese Beziehung wirklich genießen könnt. Das ist eine Verheißung, sagt Paulus. Und weil wir diese Verheißung haben, Geliebte, das motiviert. Kinder, die geliebt sind, hören eher auf die Befehle der Eltern. Ja? Solche Befehle sind solchen Kindern nicht unangenehm. Geliebte, Paulus motiviert uns. Ihr seid von mir geliebt, sagt Paulus, und ihr seid vom Herrn geliebt. Sollten wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. In diesem ersten Vers von Kapitel 7 liegt so viel. Ich denke, wir gebrauchen ihn als Brücke zu dem folgenden Abschnitt.